Vor einigen Wochen fand in Norwegen ein Attentat statt, bei dem über 70 Menschen ermordet wurden. Ein Norweger namens Breivik sprengt erst ein Gebäude im Regierungsviertel in Oslo in die Luft, bevor er auf einer nahegelegenen Insel über 70 Leute erschießt, die an einem multikulturellen Feriencamp der Sozialdemokratischen Partei teilnehmen. Die Gründe für seine Tat hat er in einem dickleibigen Manifest niedergelegt, das er ins Internet stellt, und er gibt sich große Mühe, sein Blutbad als konsequente Schlussfolgerung aus einem politischen Anliegen darzustellen. Damit will er nichts Geringeres erreichen als die Rettung des christlichen Abendlandes vor dem Islam, der sich als Todfeind in den europäischen Gesellschaften eingenistet habe. Die Öffentlichkeit nimmt seine politischen Thesen zur Kenntnis. Dem einen oder anderen Kommentator fällt sogar auf, dass die so ungewöhnlich nicht sind und sich manches davon sogar in der sogenannten Mitte der Gesellschaft wiederfindet. Mit dem Deuten auf die für die Öffentlichkeit unbegreifliche Tat erledigt sich allerdings auch schon jede nähere Befassung mit dem Denken dieses Menschen. Es handele sich bei ihm eben um einen Verrückten, der letztlich von nichts anderem als dem Bösen beseelt sei. Dabei ist unübersehbar, dass Breivik an eine sehr moderne Tradition anknüpft. Seit dem Anschlag auf das World Trade Center in New York durch Terroristen aus dem arabischen Raum führen die USA und ihre Verbündeten einen weltumspannenden Krieg gegen jede Form von antiamerikanischer Gewalt und ihre Rückzugsräume. Die immer noch aktuellen großen Kriegsschauplätze heißen Irak und Afghanistan. Die Lehren und Einsichten, die die westliche Staatenwelt seit den Anfängen ihres Antiterrorkrieges in Umlauf gebracht hat, haben einem Breivik offensichtlich sehr eingeleuchtet. Wenn man ihn schon als Irregeleiteten bezeichnet, dann am ehesten in dem Sinn, dass er sich davon hat anleiten lassen. Aber was hat ihm daran eigentlich eingeleuchtet?
Es ist die Rechtfertigungslehre, mit der die westlichen Staaten ihren Krieg gegen den Terror versehen haben. Der hat sich Breivik mit Haut und Haaren verschrieben. Gerechtfertigt haben die USA und ihre Verbündeten ihren Krieg nicht mit ihren Weltmachtinteressen, die sie durch ein fanatisch-religiöses Aufbegehren gefährdet sahen. Vielmehr haben sie den Krieg mit dem Auftrag gerechtfertigt, höchste christlich-abendländische Werte gegen eine dem Mittelalter verhaftete mohammedanische Religion schützen zu müssen. Die USA und ihre Verbündeten meinen, dass diese Religion ihres Dogmatismus wegen schon den Keim zur Gewalt in sich trage. In dieser Sicht der Dinge, da waren sich Presse, Parteiführer und Papst Benedikt völlig einig. Die Freunde des Propheten Mohammed lassen sich umgekehrt auch nicht lumpen und veredeln ihren Waffengang zu einem heiligen Krieg, den der Islam gegen abendländische Kreuzfahrer führen müsse. All diese Darstellungen sind unsachlich, denn sie vertauschen Kriegsgrund und Kriegsbegründung. Dabei ist es schon ein kleiner Nebenwitz, wenn westliche Regierungschefs ihren Krieg mit einer Ermahnung an die Adresse ihres Gegners rechtfertigen. Gewalt dürfe kein Mittel der politischen Auseinandersetzung sein. Solche Staatsleute sind nicht gegen Gewalt, sondern gegen die Gewalt der anderen.
Der Ertrag der Rechtfertigung des westlichen Waffengangs aus dem Geist der christlich-abendländischen Tradition ist enorm. Das nationale Interesse stellt sich dar als Diener supranationaler, universeller menschlicher Werte und macht sich so unanfechtbar. Einem so selbstlosen Menschheitsanliegen des christlichen Abendlandes und seines bewaffneten Arms kann sich nur entgegenstellen, wer selber inhuman, also böse ist. Mit dieser Argumentation war die Verwandlung des Krieges gegen den Islamismus fertig. Ein Waffengang politischer Mächte wurde überhöht in einen Kulturkampf zwischen Abendland und Morgenland. Und dieses verlogene Argument in rechtfertigender Absicht hat den guten Norweger Brevik überzeugt, so dass er Grund und Begründung des Krieges nicht mehr unterscheidet. Er nimmt die Ideologie des Krieges für dessen Inhalt. Er glaubt, was man ihm sagt, dass nämlich ein Kulturkampf tobt zwischen einem guten christlichen Abendland und einem vormodernen gewalttätigen Morgenland. Und zwar ein Kulturkampf endzeitlicher Natur. Es steht nicht weniger auf dem Spiel als die Existenz des Abendlandes überhaupt, Norwegen eingeschlossen. Nebenbei, wenn die Kommentatoren sich über Breviks Begeisterung für den Templerorden und seine Warnung vor den Sarazenen mokieren, sollten sie sich vielleicht an ihren Geschichtsunterricht erinnern. Da lernt man, dass das Abendland damals in Spanien und vor den Toren Wiens glücklicherweise vor dem Ansturm des finsteren Morgenlandes gerettet wurde.
Breivik ist ein so fanatischer Freund seiner Heimat, dass er über ihre vermeintliche Gefährdung durch den Islam entsetzt ist. Da Breivik sich an die Rechtfertigungslehre des Antiterrorkrieges hält, sieht er den Feind schon mitten im eigenen Land. Da machen sich die Anhänger Allahs breit und werden, wenn man ihnen nicht Einhalt gebietet, über kurz oder lang die Macht übernehmen. Und nicht nur das. Breivik ist empört. Die dem Islam verpflichteten Ausländer hocken dort mit ausdrücklicher Billigung der eigenen nationalen Führung. Insgesamt etwa 20 Millionen Menschen islamischen Glaubens sind in den Staaten der EU ansässig, weil sie als Arbeitskräfte gebraucht oder als politische Flüchtlinge untergebracht werden. Da meinen manche, und Breivik an vorderster Front, das wäre ein unerträglicher Widerspruch. Leute wie er können sich nicht damit beruhigen, es regt sie wahnsinnig auf, dass der eigene Staat diese Andersgläubigen einerseits unter den Generalverdacht stellt, eine potenziell feindliche Gesinnung mitzubringen, womöglich in der besonders üblen Gestalt des Schläfers, und dass dieser Gaststaat diesen Islamisten andererseits gestattet, sich hier frei zu bewegen und gar zu arbeiten. Leute wie Breivik halten die Integrationspolitik der westeuropäischen Staaten für eine einzige Verfehlung gegenüber den erklärten Kulturfeinden aus dem islamischen Lager. Breivik hält es für einen unverzeihlichen Verrat der hiesigen Staaten an der westlichen Kultur, dass die den hier lebenden Korangläubigen gestattet, ihre Religion als Privatsache ohne weitere politische Ambitionen zu pflegen und ihren sonstigen Pflichten als Arbeitskraft und Bürger nachkommen zu dürfen. Er ist sich sicher, dass deren Versuche, in den westlichen Ländern heimisch zu werden, oberflächlich bleiben müssen und daher auch in Fällen scheinbar gelungener Integration ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber diesen Fremden angebracht bleibt.
Dass die Politik in den europäischen Staaten aus eigenen Kalkulationen heraus nicht ganz unschuldig an der Zuwanderung der Islamgläubigen ist, dass diese Staaten eine Sortierung unter den Gläubigen Allahs vornehmen und sie in Gute, das sind die Muslime, und in Böse, das sind die Islamisten, unterscheiden, das hält der Islamfeind offenbar für ein Zeichen von Feigheit gegenüber dem Feind. So etwas kann Breivik nicht nachvollziehen, da er die mit dem Begriff des Kulturkampfs gegen den Islamismus vorgetragene ideologische Rechtfertigung der westlichen Kriege, siehe Irak, Afghanistan, für den wirklichen politischen Grund dieser Kriege hält. Er denkt, wenn der Islam die falsche Religion ist, die sich das Abendland unterwerfen und ihm seine christliche Identität verbieten will, wie können seine Anhänger dann in Gute und Böse zerfallen? Für ihn ist klar, dass mit der Berufung auf höchste abendländische Werte das absolute Recht und die Pflicht zur nötigen Gewalt gegen die unverträgliche fremde Kultur einhergeht. Was die Gültigkeit und Unanfechtbarkeit dieser Werte angeht, mit denen er seine Massentötung rechtfertigt, weiß er sich im Übrigen sowohl mit der Mehrheit der Gesellschaft, der er angehört, wie dem Staat einig. Nicht zuletzt wegen dieser seiner Einigkeit mit dem gesunden Volksempfinden, wird er irre über seiner Frage, warum weigert sich die Nation beharrlich, den unbedingt erforderlichen Krieg zu führen und lässt sich stattdessen im Inneren vom Feind allein schon durch seine Anwesenheit zersetzen. Seine Schlussfolgerung: Das liegt am verkommenen Zustand der Nation, an, wie seine Schlagworte lauten, Multikulturalismus, Feminismus und kulturellem Marxismus, schließlich an der politischen Führung, nämlich der Sozialdemokratie samt ihrem jugendlichen Anhang, die das nicht nur zulässt, sondern sogar befördert. Für Breivik ist das gezielte Wehrkraftzersetzung, bewusst darauf gerichtet, die Vaterländer dem Feind auszuliefern. Und das muss bestraft werden.
Mit seinem Massenmord vollstreckt Breivik, was er aus den Botschaften seiner politischen Lehrer und Ziehväter heraushört. Von denen unterscheidet er sich an einem Punkt. Der normale Nationalist stimmt Breivik zwar allemal zu, dass das Vaterland ständig durch auswärtige Kräfte und fremde Kulturen gefährdet ist. Aber deshalb zur Tat zu schreiten und die Sache in die eigene Hand zu nehmen, das fällt der Mehrheit nicht ein. Die Volksmeinung hält das für die Aufgabe der Politik, die diese Aufgabe nach dem Geschmack des Volkes allerdings immer nur schlecht erledigt. Dann wird geschimpft und auch einmal eine rechtspopulistische Partei gewählt, die die nationalistische Unzufriedenheit zu ihrem Programm macht. Ansonsten hat man aber genug mit seinen Alltagssorgen zu tun. Das ist genau die von Breivik sogenannte materialistische Einstellung und die Gleichgültigkeit, an der er das Vaterland zugrunde gehen sieht. Deswegen widmet er sich mit allem blutigen Ernst seiner Mission. Wenn es sonst niemand tut, rettet eben er das Abendland.
Im Zusammenhang mit der Krise in Europa gibt es in verschiedenen betroffenen Ländern Proteste empörter Untertanen, mit denen wir uns etwas näher auseinandergesetzt haben. In Spanien, Griechenland, Frankreich und sonst wo versammeln sich große Menschenmassen, darunter zum großen Teil Jugendliche, auf zentralen Plätzen und protestieren. Sie zeigen sich zutiefst enttäuscht, bezeichnen sich über alle Ländergrenzen hinweg als die Empörten und finden in der einen Gemeinsamkeit zusammen, dass sie nicht verstehen und akzeptieren können, wie ihre Staaten mit ihnen umspringen. Sie entfalten Plakate, auf denen steht zum Beispiel: Wir sind keine Systemfeinde. Das System ist uns gegenüber feindlich. Zitat Ende. Keine Frage, da haben Sie recht. Das System ist ihnen gegenüber feindlich. Ein Generalangriff auf ihre Lebensbedingungen hat stattgefunden und findet noch statt. Das Leben, in dem sie sich bislang schlecht und recht durchgeschlagen haben, wird ihnen nicht nur immer schwerer, sondern in immer größerem Umfang unmöglich gemacht. Immer mehr, auch und gerade die immer wieder zitierten, gut ausgebildeten Jugendlichen, werden auf Dauer arbeitslos gemacht. Die Staaten streichen gnadenlos die Sozialleistungen zusammen und so weiter. Das System nimmt ihnen die Perspektive, die sie gewohnt waren. Dagegen halten sie, dass sie doch nichts Unbilliges verlangen, wenn sie dieses Leben weiterführen können wollen, dass sie doch ganz normale Menschen sind und überhaupt nicht nachvollziehen können, warum man ihnen so übel mitspielt. In einem Manifest der spanischen Demonstranten heißt es: Wir sind normale Menschen. Wir sind wie du. Menschen, die jeden Morgen aufstehen, um studieren zu gehen oder einen Job zu finden. Menschen mit Familien und Freunden. Menschen, die jeden Tag hart arbeiten. Da muss man die Empörten mal fragen: Wie kommen sie darauf, dass sie mit der Berufung auf ihre Normalität so etwas wie einen Berechtigungsausweis erworben hätten? Gewissermaßen ein Recht, von ihrer Obrigkeit berücksichtigt zu werden. Und umgekehrt: Liegt denn ein Vergehen der Obrigkeit vor, wenn die die Normalität neu definiert? Denn das ist es, was geschieht und was die Empörten nicht begreifen wollen.
Sie sagen, sie seien es gewohnt, hart zu arbeiten. Sie sagen auch, sie seien es gewohnt, mit bescheidenen Ansprüchen durchs Leben zu gehen. Das tragen sie ja wie ein Gütesiegel vor sich her, wenn sie sagen, wir fordern doch nichts Besonderes, eben nur unsere Normalität. Sie beteuern also ihre Bereitschaft, in diesem System als kleine Rädchen weiter mitzuarbeiten. Dabei haben sie sich das, wo sie wie gewohnt ihre Dienste tun wollen, nicht ausgesucht, geschweige denn selbst hergestellt. Vielmehr wurde ihnen diese Normalität hingestellt, nämlich von ihrer Obrigkeit. Die hat mit ihren Gesetzen bis ins Kleinste hinunter geregelt, wie diese Normalität auszusehen hat, beziehungsweise wie man sich in ihr zu bewegen und zu bewähren hat. Sie hat festgelegt, wie man sich seinen Lebensunterhalt überhaupt nur verdienen kann oder ohne einen Verdienst auskommen muss, wie man eine Familie gründet und organisiert, wie man sich einen Altersunterhalt erwirbt oder auch nicht und so weiter und so fort. In einem Wort, in der Normalität, die die Empörten zurückhaben wollen, waren sie nichts anderes als abhängige Variable, eine Manövriermasse des Staats. Wenn sie jetzt sagen, wir hatten eine Chance, die man uns jetzt nimmt, dann war das eine Chance, die der Staat eingerichtet hatte. Und zwar nicht, um den Leuten ihre Normalität zu ermöglichen, sondern nach seinen Berechnungen und zu seinem Nutzen. Daran hat sich gar nichts geändert, was das jetzige Handeln der Staaten nur beweist und was die Empörten selbst erfahren und beklagen. Auf Basis der von ihnen erlassenen Gesetzeslage machen die, die für die Belange des Staates zuständig sind, also die Politiker, die Gesetze, mit denen sie die neue Normalität herstellen, die für den Staat notwendig ist. Und wenn das die Lebensnotwendigkeiten der Leute über den Haufen wirft, dann setzt der Staat damit seine Notwendigkeiten durch. Es ist keine dem System einbeschworene Eigenschaft, sich nach den Lebensnotwendigkeiten der ihm unterworfenen Leute zu richten. Deren Lebensumstände werden vielmehr eingerichtet und sie haben sich danach zu richten, was dieses System für sich für notwendig hält. Es stellt klar, wie kläglich sich die Berechnung der sogenannten kleinen Leute zu dem verhalten, was die in diesem System zählenden Berechnungen sind. Was das System aktuell für notwendig hält, ist im Übrigen kein Geheimnis. Das wird sogar offen gesagt. Diese Gesellschaft beruht auf und lebt vom Funktionieren des Kreditsystems. Und wenn dessen Rettung an erster Stelle steht, dann gibt es nicht nur Wichtigeres als die Normalität, nach der die Empörten sich sehnen. Diese Normalität ist mit der durchzuziehenden Rettung des Kreditsystems ganz offensichtlich unvereinbar. Wie es der griechische Finanzminister ausdrückte, Zitat, unsere Maßnahmen sind hart und ungerecht, aber es führt kein Weg daran vorbei.
Die Empörten sagen, das System ist uns gegenüber feindlich. Sie konstatieren also, dass von Seiten des Systems eine Kündigung ausgesprochen wurde, die auf ihre Lebensumstände keinerlei Rücksicht nimmt. Sehr deutlich sagen sie aber auch, dass sie, wie die erste Hälfte des Plakatspruchs versichert, eine Gegenkündigung gegenüber dem, was sie von Seiten des Staates erfahren, nicht aussprechen wollen. Wie gesagt, der Plakatspruch erster Hälfte lautet: Wir sind keine Systemfeinde. Das System sagt ihnen nach ihrer eigenen Auskunft den Kampf an. Sie wollen diesen Kampf aber nicht erwidern. Mit diesem Widerspruch gehen sie so um, dass sie ihn immerzu nur beschwören. Seht ihr denn nicht, was ihr uns antut? Das kann doch niemand wollen. Das haben wir doch nicht verdient. Der ganze Protest ist durchdrungen von einer hartnäckigen Verständnislosigkeit. Der Protest ist ein in Beschwerdeform vorgetragenes einziges Jammern und erfasst sich in dem Ausruf zusammen, das kann doch nicht wahr sein. Nun ist es aber wahr und die Empörten suchen nach Erklärungen für das eigentlich Unfassbare. Auf die Erklärung, dass das System jetzt wie früher nach seinen Notwendigkeiten handelt und dass die Empörten jetzt wie früher nur das Material dafür abgeben, kommen sie nicht oder wollen sie nicht kommen. Sie sagen, wir sind keine Systemfeinde. Das eigentlich Unfassbare können sie sich nur damit erklären, dass eine große Abweichung, ein Verstoß vorliegt, nämlich des Systems gegen sich selbst. Wenn das System, das doch ein normales Leben ermöglichte, dies nun plötzlich verunmöglicht, dann kann das ihrer Meinung nach nur daran liegen, dass sich da irgendein böser Wille breit gemacht und durchgesetzt hat. Statt nach einem Grund für das Handeln des Systems suchen sie also nach lauter Schuldigen im System. Das können natürlich nicht die normalen Leute wie du und ich gewesen sein, sondern die Mächtigen. Die sind verantwortungslos und versagen an ihrer eigentlichen Aufgabe der Bewahrung der Normalität. Und das tun sie, weil sie nur auf ihren eigenen Vorteil schauen und das Gute, Wahre, Schöne gegen Silberlinge verkaufen. Kurz, das System handelt nicht auf der Grundlage seiner eigenen Gesetzgebung, sondern ist zu einem einzigen Rechtsverstoß verkommen. Es ist, wo man hinschaut, von Korruption durchdrungen.
Diesen Gedanken halten Sie auch in einem Manifest fest. Da schreiben Sie: Wir sind besorgt und wütend angesichts der politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Perspektive, die sich um uns herum präsentiert. Die Korruption der Politiker, Geschäftsleute und Banker macht uns hilf- wie auch sprachlos. Und diese Situation ist mittlerweile zur Normalität geworden. Tägliches Leid ohne jegliche Hoffnung. Zitat Ende. Es ist erstens ein Rätsel, warum dieselben Politiker, Geschäftsleute und Banker, die für die alte und angeblich aushaltbare Normalität zuständig waren und sie verbürgten, so plötzlich eine verbrecherische Laufbahn eingeschlagen haben sollen. Es ist zweitens ein Fehler, diesen Figuren, den Zapateros und Papandreous, eine Absage entgegenzuschleudern, auch wenn sie noch so frech "haut alle ab" daherkommt. Diese Absage richtet sich gerade nicht gegen die legitimen Machtbefugnisse, die das Amt diesen Personen verleiht, sondern eben nur gegen die Personen. Was soll dabei mehr herauskommen als neue Personen, die dieselben Ämter besetzen? Weswegen drittens die Aufregung über Korruption lächerlich ist, denn was ist eine persönliche Bereicherung schon im Vergleich zu der Gewalt, die Personen nach allen Regeln der Demokratie befugt gegen andere ausüben können? Aber all das interessiert die Empörten nicht weiter. Hauptsache, sie haben ihre Schuldigen gefunden und können an das eigentlich gute System weiterhin glauben. Die Schuldigen nun mit aller Macht zu bekämpfen, kommt ihnen daher auch nicht in den Sinn. Vielmehr wollen sie bei den Mächtigen damit Eindruck machen, dass sie ihnen anklagend ihre eigene Hilf- und Sprachlosigkeit vorhalten. Warum meinen sie, damit bei den Mächtigen einen Stich machen zu können? Ist es so, dass sie sich gar nichts anderes vorstellen können, als dass ihre Lebensumstände weiterhin von Politikern, Geschäftsleuten und Bankern festgelegt werden, dass sie sich weiterhin nach deren Vorgaben richten müssen? Tägliches Leid ohne jegliche Hoffnung, sagen sie pathetisch. Sie wollen also wieder hoffen können. Sie selber sind hilf- und sprachlos und können nur darauf hoffen, dass die Mächtigen sich wieder besinnen, denn nur die können ihnen wieder eine bessere Normalität verschaffen. Alles in allem handelt es sich also um einen ziemlich trostlosen Protest, da er von Illusionen über Krise, Demokratie und Marktwirtschaft nur so strotzt.
Nachrichten aus der Marktwirtschaft. Was ist los, wenn die Arbeitssucht grassiert? In der Illustrierten Stern gab es vor einiger Zeit eine Titelstory unter der Überschrift »Süchtig nach Arbeit«. Darin ging es um Leute, die in und vor allem wegen ihres aufreibenden Berufslebens irgendwann zusammenbrechen und dann von Psychologen als arbeitssüchtig eingestuft werden. Dazu wurden dem Leser eine Reihe von Symptomen dieser merkwürdigen Krankheit Arbeitssucht vorgestellt. Der arbeitssüchtige Angestellte oder Manager kenne nur noch seine Arbeit, mache haufenweise Überstunden, kenne kein Wochenende, kümmere sich um nichts anderes mehr als die Arbeit, vernachlässige die Familie und betrachte jede Art von Freizeit als Ablenkung oder Störung. Wir wollen nicht bestreiten, dass es solche Figuren gibt, die bis zum Umfallen arbeiten und dabei ihren Körper und mindestens ebenso sehr ihren Geist übermäßig belasten. Aber wie kommen sie dann darauf, sich selbst so zu traktieren, dass ihnen am Ende nichts mehr einfällt als der Ruf nach dem Psychiater? Mit Arbeitssucht wollen die Psychologen sagen, dass mit oder vielleicht besser in diesen Leuten etwas nicht stimme. Ein psychischer Defekt treibe sie in ein krankhaftes, selbstzerstörerisches Verhalten. Wenn Psychologen mit dieser Diagnose anrücken, können sie das immer mit einem einfachen Hinweis plausibel machen. Da handle es sich doch um Einzelschicksale. Die große Mehrheit falle dieser Sucht nicht zum Opfer. Die Normalität sei doch anders. Dagegen sagen wir, es ist gerade die Normalität, also das gewöhnliche Arbeitsleben, das Leute dazu bewegt, sich in einem Ausmaß in die Arbeit reinzuhängen, dass das bei dem einen oder anderen dazu führt, sich selbst eine Sucht ausgerechnet nach Arbeit zuzulegen.
Dabei ist eines von vornherein klar. Es ist nicht die bestimmte, die konkrete Arbeit, die den Süchtigen so fesselt. Bei Künstlern oder Leuten, die zufälligerweise ihre Liebhaberei zum Beruf machen können, da mag es vorkommen, dass ihnen ihre Tätigkeit so gefällt, dass sie darüber die Zeit vergessen. Aber wie kommt es bei einem Menschen, der für seinen Lebensunterhalt darauf angewiesen ist, zu arbeiten? Wie kommt es bei so einem dazu, dass man fast den Eindruck haben könnte, er habe sich ins Telefonieren oder in die Tabellenkalkulation verliebt? Wie alle seine Kollegen hat er sich mit Anforderungen auseinanderzusetzen, die nicht er sich ausgesucht hat, sondern die der Betrieb ihm vorsetzt. Der Betrieb will diese Anforderungen auf eine Art und Weise erledigt sehen, die seinen Erfolg, den Erfolg des Betriebs, garantieren. Das heißt, mit einer einmal erbrachten Leistung ist er nie zufrieden. Es kommt ihm auf eine ständige Steigerung des Leistungsniveaus an. Das lässt sich auf denkbar einfache Art erzwingen. Der Betrieb stellt die Leute gegeneinander auf, lässt sie gegeneinander konkurrieren. Damit sie das auch tun, setzt der Betrieb einen, wieder sehr einfachen Hebel ein. Es wird eine Belohnung in Aussicht gestellt, die der eine kriegt und der andere eben nicht. Der Erfolg des einen ist der Misserfolg des anderen. In solchen Betrieben steht ständig die Frage auf der Tagesordnung, wer von der Mannschaft weiter nach oben kommt, wer sich für einen höheren Posten mit mehr Verdienst ins Gespräch bringen kann, das Ganze aber auch in die andere Richtung. Welche Mitarbeiter überleben die nächste Rationalisierungsmaßnahme? Heutzutage will sich jedes Unternehmen eine eigene Corporate Identity und einen besonderen Team Spirit zulegen. Der banale und zugleich bedrohliche Gehalt dieser Begriffe ist immer derselbe. Sie beinhalten nichts anderes als eine Gemeinsamkeit aller, die der Betrieb erzwingt. Häng dich ordentlich rein. Bei entsprechendem Einsatz für die vorgegebenen Zwecke des Unternehmens könnte was für dich drin sein.
Normal ist es zwar schon, dass die Arbeiter die vom Betrieb angeordnete Konkurrenz annehmen und dass jeder schaut, wie er sich auszeichnen, das heißt, die anderen ausstechen kann. Vernünftig ist es aber trotzdem nicht. Nicht deswegen, weil das irgendwie, wie ja auch gerne beklagt wird, nach Egoismus oder Ellenbogen aussieht, sondern weil man sich da eine Chance ausrechnet, die sehr vergiftet ist und nur ein sicheres Resultat hat, nämlich den Erfolg des Betriebs. Für den eigenen Erfolg gibt es dagegen keine Garantie, egal wie sehr man sich reingehängt hat. Klar, Es gehört zur Berufsauffassung dazu, dass der Betreffende etwas aus sich machen und im Leben weiterkommen will und wie die Sprüche alle heißen. Dazu gehört auch die Überzeugung, es läge ganz an ihm, betrachtet sich also selbst als Mittel seines Erfolgs. Herauskommt, dass sich alle anstrengen, aber es liegt ganz und gar im Ermessen des Betriebs, was die Anstrengung letztlich wert ist. Der Betrieb zwingt allen einen Vergleich per Konkurrenz auf und eben deswegen hat es keiner in der Hand, diesen Vergleich für sich zu entscheiden. Nicht nur legt der Betrieb alle Umstände fest, unter denen diese Konkurrenz abläuft, er entscheidet auch ganz frei darüber, wem er auf Basis seiner Berechnungen eine Belohnung zukommen lässt und wem er sie entsprechend verweigert. Die Botschaft, die beim Arbeitnehmer ankommt, ist: Dann muss ich mich eben noch mehr anstrengen. Er macht dem Betrieb das Angebot: Du kannst noch mehr über mich verfügen, noch mehr von mir verlangen. Das hat nach der menschlich-moralischen Seite hin zur Konsequenz, dass es genug Ekelbolzen gibt, die sich bei den Vorgesetzten anschleimen und versuchen, die werten Kollegen oder Untergebenen anzuschwärzen und, Stichwort Mobbing, zu drangsalieren. Ansonsten bleibt dem konkurrierenden Arbeitnehmer bloß der dauernde Nachweis, dass er seinen eigentlichen Lebensinhalt in der Erfüllung der betrieblichen Anforderungen sieht. Die Mitarbeiter unterscheiden sich darin, wie weit sie dabei gehen wollen. Grundsätzlich sind jedoch fast alle zur Anpassung an die Anforderungen bereit. Und der sogenannte Arbeitssüchtige, der Workaholic, ist dann nichts anderes und nicht mehr als die radikale Ausformung dieser Bereitschaft. Der Arbeitssüchtige ist ein Mensch, der sich ganz und gar der Möglichkeit seines Erfolgs in der Konkurrenz verschrieben hat, nur für diese Hoffnung lebt und darüber alles andere zurückstellt.
Es stimmt also nicht, wenn die Psychologen behaupten, häufige Mehrarbeit, Wochenendeinsätze, ständig mit Handy und Computer herumlaufen und so weiter, das wären klare Indizien für ein individuelles Fehlverhalten, eine krankhafte Entgleisung, eben die Sucht. Im Gegenteil, die Unterordnung unter die Anforderungen des Betriebs ist erst einmal die erwünschte und nach allgemeiner Meinung die normale Stellung dazu. Ein gewisses Maß an Rücksichtslosigkeit gegen sich selbst und alle Interessen, die man außerhalb der Arbeit hat, ist damit als selbstverständlich abgehakt. Und selbst die ferne Ahnung kommt nicht mehr vor, dass es einen Gegensatz zwischen den eigenen Interessen und denen des Betriebs geben könnte. Das ist der Grund für das, was der Psychologe dann Arbeitssucht nennt. Aber von dem Grund will dieser fürsorgliche Mensch nichts wissen. Die Diagnose Arbeitssucht stellt er nur dann und erst dann, wenn der Mensch durch den rücksichtslosen Umgang mit sich selbst aus seinen gewohnten Bahnen herausfällt, wenn ein komplettes Scheitern droht. Das ist störend, denn womöglich erbringt der Mitarbeiter gar keine Leistung mehr und fällt der Krankenkasse zur Last. So dumm und brutal ist das Kriterium, unter dem der Psychologe die konkurrenzlerischen Arbeitsgewohnheiten beurteilt. Die vom Arbeitsleben verlangten Funktionen, die müssen erfolgreich erfüllt werden und dabei hält es der eine eben aus, der andere nicht. Dort, wo ein Mensch sich selbst zum Mittel für den angestrebten Erfolg macht und dabei um des Erfolgs willen alle anderen Zwecke und eigenen Bedürfnisse zurückstellt und als Störung betrachtet, da ist der Psychologe ganz sicher, dass die Gründe für diese rätselhafte Entgleisung nicht in der Arbeitswelt liegen, sondern in der Person, die sich so benimmt. Der dichtet er ein unstillbares Verlangen nach immer mehr Arbeiten an. Das nennt er Sucht. Und dieses zwanghafte Verhalten signalisiert ihm ganz klar tiefere Probleme der Person mit sich selbst.
Und da setzt dann auch die professionelle Hilfe des Psychologen an. Die radikale Bereitschaft seines Patienten zum Konkurrieren, seinen Ehrgeiz, seinen Willen zur Anpassung, womit er sich schließlich selbst kaputt macht, das alles verwandelt der Psychologe in einen unkontrollierten, krankhaften Zustand. Offensichtlich ist im Innern des Patienten, in seinem Seelenleben, was nicht in Ordnung. Das herauszufinden, dafür braucht es dann den Psychologen, der den Patienten dazu anhält, bei sich nachzuschauen. Wenn man da angelangt ist, nämlich bei der Befassung des Arbeitssüchtigen mit sich und seinen inneren Geheimnissen, da findet dann also ein Faktor, unter anderem auch die Welt des Arbeits- und Konkurrenzzwanges, Erwähnung, nämlich als Stressmoment, das einem labilen Menschen schon zusetzen kann. Aber wie gesagt, der eine hält's aus, der andere eben nicht.